Podcast for Change bei Staufen.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast für Unternehmen im Wandel. Mein Name ist Frank Krause und ich bin Partner bei der Staufen AG. Begleiten Sie mich auf meinem Weg durch den Themendschungel, welcher mir in meinem Berateralltag begegnet, und lassen Sie sich in den nächsten Minuten durch mich anregen, Ihr Verständnis zu ausgesuchten Fragestellungen zu überprüfen. Ich lade Sie dazu ein, mit mir gemeinsam über aktuelle Begriffe, Themen und Ideen nachzudenken. Metaphorisch gesprochen, den Wald und seine Bäume erkennen. Das ist das Ziel der Podcast-Reihe. Wie zuvor im zweiten Teil der Episodenreihe stelle ich Ihnen auch in diesem dritten Teil meine Gedanken zu der Frage, was bedeutet der Begriff Resilienz im Zusammenhang mit zukünftigen Lieferketten vor? Sie erinnern sich an das Wort Resilienz, welches in dem Kontext der Lieferkette seit einiger Zeit benutzt wird, und die dazugehörigen Fragen. Wie erreichen Sie mehr Resilienz in der Lieferkette? Nach welchen Prinzipien sollten sie aufgebaut sein und betrieben werden? Wie viele Wege werden uns überhaupt offenstehen? Hierzu möchte ich Ihnen einige Anregungen geben. In der zweiten Episode hatte ich Folgendes festgestellt. Die Gesamtkosten im Wertstrom sollten zukünftig im Fokus stehen, nicht die genaue Ermittlung der Stückkosten. Außerdem hatte ich Ihnen die Gründe für eine sequentielle Fertigung erklärt. Die Immunität gegen Kundentaktschwankungen aufgrund von verteilter sequentieller Arbeit ist der Erfolgsfaktor für eine beruhigte Produktion. Immer wieder erinnere ich daran, dass der Umsetzungsgrad der Lean-Bewegung, selbst nach 25 Jahren, leider nicht den Reifegrad erreicht hat, der notwendig gewesen wäre, um uns vor den Problemen, die wir in der aktuellen Krise bemerken, zu schützen. Das deutlichste Merkmal sind die zerrissenen Wertströme, deren Abschnitte über den Planeten verstreut sind. Die Abschnitte werden durch Transporte, sei es zwischen Lieferanten und Kunden oder zwischen einzelnen Werken des gleichen Unternehmens, verbunden. Werden die Verbindungen durch geopolitische oder logistische Einflüsse gestört, dann steigen die Durchlaufzeiten an. Oft wird dann überhaupt kein Material mehr geliefert. Sie werden auch in dieser Episode merken, dass viele Probleme, die wir global haben, aus einem falschen Verständnis zu den Prozessketten herrühren, welche in den einzelnen Fabriken ablaufen. Deshalb werde ich aus Sicht des Wertstroms argumentieren, in welchem das Produkt hergestellt wird, und dann meine Schlussfolgerung für das globale Netzwerk ziehen. Die Resilienz eines globalen Wertstroms basiert auf der Stabilität seiner Einzelabschnitte. Dabei gelten die Merkmale des wichtigsten Abschnittes, der Abschnitt der Herstellung, auch für alle anderen Teile. Dazu stelle ich Ihnen jetzt vier weitere Gegensätze vor. Schon jetzt sei mir der Hinweis erlaubt, dass meine Erklärungen ein Basisverständnis zu schlanker Produktion voraussetzen. Sollte es für den einen oder anderen Zuhörer zu kryptisch werden, bitte ich dafür um Entschuldigung. Sehen wir uns also den dritten Gegensatz an. Local for Local steht zukünftig im Fokus, nicht Global Parts Tourism. Bedeutet diese Aussage, dass Sie die Globalisierung aufgeben müssen? Nein, aber Sie sollten das anstreben, was Mitte der 90er Jahre bezüglich der Wertstromgestaltung bekannt wurde. Den Aufbau ununterbrochener Wertströme nach dem Fischgrätprinzip in der Nähe des Kunden. Wir kennen die Idee des Local for Local seit langem. Die Lebensmittelindustrie bekommt davon gerade einen Eindruck davon, wenn der Kunde es mit der Bewahrung der Ökologie ernst meint und sich zwischen den Gegensätzen billiges Junkfood versus gesunde Nahrung und Nahrungsmittel aus Übersee versus aus der Region zugunsten von Local for Local entscheidet. Tun wir uns und der Umwelt einen Gefallen und reduzieren wir Transporte von Information und Material auf ein Minimum, indem wir vollständige und eigenständige Wertstromnetzwerke dort schaffen, wo unsere Kunden sind. Uns muss es etwas wert sein, nicht mehr zu transportieren. Und ich höre jetzt schon die Einkäufer, die mir entweder sagen, dass sie bis jetzt das Ziel hatten, immer so preisgünstig wie möglich einzukaufen, oder mir erklären, dass man keinen Kobalt in Deutschland abbauen kann. Es hilft nichts. Wollen Sie zukünftig unabhängiger von geopolitischen Einflüssen werden und gleichzeitig den Planeten bewohnbar halten, werden Sie nicht umhinkommen, Ihren angestammten Kurs zu verlassen. Ja, in Teilen, nicht heute, auch nicht morgen, aber so kurzfristig wie es eben geht, eine 180-Grad-Wendung zu vollziehen. Und das fängt damit an, dass Sie nicht noch weitere Arbeitsgänge in Billigländer outsourcen um nur dann später festzustellen, dass die Regiekosten gestiegen oder noch schlechter, die Lieferungen nicht garantiert sind, weil man sich gerade in einer kritischen geopolitischen Lage befindet. Der Idealzustand ist durch die höchstmöglichste Integration aller Teilnehmer des Wertstroms gekennzeichnet. Dazu gibt es nicht nur historische Vorbilder wie etwa das Ford-Werk River Rouge von 1928, sondern auch viele moderne Standorte von Toyota in den USA haben ihre Zulieferer möglichst nahe bei sich angesiedelt. Die erste Stufe auf dem Weg wird sein, dass ich als Kunde mindestens genauso gut über den Prozess beim Lieferanten Bescheid weiß wie er selbst. Ein bloßes Delegieren der Verantwortung führt nicht zu der Betreuung, die Sie benötigen, um unternehmensübergreifend einen schlanken Wertstrom zu betreiben. Lieferanteneinbindung nach dem Kairetsu-Konzept ist hier gefragt. Zu den vielen Merkmalen des Konzeptes aufgrund unserer zeitlichen Restriktion hier im Podcast nur eine kurze Beschreibung. Wenn Toyota eine Partnerschaft mit einem Lieferanten eingeht, dann ist Toyota in der Lage, den Lieferanten inhaltlich zu führen und verbessert mit ihm gemeinsam seine Prozesse. Das Gegenteil, den Lieferanten wie eine Blackbox zu behandeln und ihm durch Management by Objectives zu kontrollieren, führt zu dem, was die älteren Zuhörer unter uns unter dem Namen Lopez-Effekt bei VW kennen. Wenn wir die Idee des Local for Local weiterdenken, dann gelangen wir automatisch zum nächsten Gegensatz. Die Zunahme der Wertschöpfungstiefe steht zukünftig im Fokus, nicht die Vertiefung von Kernkompetenzen. Wie zuvor angesprochen, stellt der Transport zwischen den einzelnen Wertstromteilen ein Problem dar. Am besten wäre es, wenn die Produkte die eigene Produktion nicht mehr verlassen würden, von dem Transport zum Endkunden abgesehen. Somit kommt eine alte Kennzahl wieder in den Fokus, die Fertigungs- oder auch Wertschöpfungstiefe. Wollen Sie ein schlankes System aufbauen und betreiben, dann geht es nicht mehr um eine Debatte zu Kernkompetenzen im Bereich der Fertigungstechniken, wenn für die Zukunft klar ist, dass eine neue Kompetenz, nämlich die Verbesserung des gesamten Wertstroms, gefordert ist. Die Einsicht ist schon öfters aktuell gewesen. Lassen Sie mich dazu aus einem Artikel in der FAZ, Frankfurter Allgemeinen Zeitung, vom 24. Januar 2005 von Professor Horst Wildemann zitieren. Er schrieb schon damals: Der nächste Stolperstein ist die Komplexität der Abläufe bei einer Kooperation mit vielen Partnern in der Produktion. Viele Firmen trennten sich von Randkompetenzen und gaben damit auch Entwicklungsleistungen ab. Häufig überstiegen dabei die Koordinationsaufwendungen die Kostenvorteile und erhöhten die Abhängigkeiten. Beim Outsourcing müssen ununterbrochen unterschiedliche Interessen aufeinander abgestimmt werden. Es entstehen aufwendige Abstimmungssysteme und zusätzliche Kosten. Jede Veränderung kann nur nach langwierigen Abstimmungsprozessen mit allen Betroffenen umgesetzt werden. Interessenkonflikte sind dabei vorprogrammiert. Zeitverluste auch. Das Unternehmen wird schwerfälliger. Die Kosten steigen an ungeplanten Stellen. Schnelle Reaktionen auf Nachfrageveränderungen führen zu nicht enden wollenden Abstimmungsmeandern. In vielen Fällen droht dem Outsourcer zusätzlicher Ärger durch den Verlust von Ersatzteilgeschäft, Service und Kundenkontakt. Der Zulieferer wird in der Regel für seine Produkte auch den Service und das Ersatzteilgeschäft abwickeln. Er tritt gegenüber dem Kunden als Gesprächspartner auf. Das kann fatal sein. In vielen Branchen werden die besten Geschäfte mit Ersatz und Service gemacht. Noch unangenehmer kann sich der Verlust des Kundenkontaktes auswirken. Der eigentliche Hersteller verliert das Wissen um die Entwicklung der Kundenwünsche. Er wird von seinem Outsourcing-Partner abhängig. Der lässt sich diese Abhängigkeit teuer bezahlen. Plötzlich wackelt der Schwanz mit dem Hund und der kann sich nicht einmal wehren. Nicht immer die besten Erfahrungen wurden auch mit dem Outsourcen von Entwicklungsaufgaben gemacht. Durch die Trennung der Entwicklung von der Produktion werden Fehler programmiert. Die optimale Gestaltung der Produktion und die Weiterentwicklung der Produkte sollte im Gegenteil aufs Engste verzahnt werden. Denn nur dann können Entwicklung und Produktion optimal und mit Zeitgewinnen gestaltet werden. Und weiter schreibt er: Das Design der Wertschöpfungsketten wird eine strategische Aufgabe der Unternehmensführung sein. Es ersetzt die bisherige einseitige Ausrichtung auf die Freisetzung von Kapital und das Outsourcing von Teilen der Produktion. Die Produktion wird zu einer Kernkompetenz der Unternehmen. Die Abkehr von der noch vorherrschenden Lehre vom kapitalarmen Unternehmen kann nicht nur die Kosten senken, die Renditen erhöhen und schnelle Reaktionen auf Marktveränderungen ermöglichen. Das selbstproduzierende Unternehmen kann seine Geheimnisse besser hüten als ein Netzwerkunternehmen, in dem das Know-how bei den Partnern liegt. Eine Fertigungstiefe von 25-40% ist ein ungefährer Richtwert für ein angemessenes Maß. Nun, überlegen Sie anhand dieser Einschätzung, wo Sie mit dem Kennwert in Ihrem Unternehmen stehen. Reflektieren Sie im Angesicht der aktuellen Entwicklung Ihre eigene Fertigungstiefe. Wo können Sie sie erhöhen? Wie kann die Verkettung der Wertschöpfung wieder in den Mittelpunkt gerückt werden? Und Sie erinnern sich, auch bei der Verkettung können Sie vom rechten Weg abkommen, indem Sie teure Automatisierungslösungen installieren, welche dann später die Störungsfreiheit bedrohen. Low-Cost Intelligent Automation sollte nicht aus dem Fokus geraten. Natürlich wird jedes Unternehmen seinen eigenen Weg finden, aber eine einfache Schlussfolgerung galt schon immer. Je mehr ich von meinem Wertstrom vor Ort beeinflussen kann, desto geringer fallen die Transaktionskosten dazu aus. Hat man alles vor Augen, lässt sich Transparenz leichter aufrechterhalten. Die Gefahr, dass die Kostenvorteile eines Outsourcings durch die Koordinationskosten kompensiert werden, besteht nicht. Sie ahnen es, beide Prämissen, Local für Local und die Erhöhung der Wertschöpfungstiefe, führen zu einem anderen weltweiten Fußabdruck unserer Wertströme. Auf die Konsequenzen für die Aufbauorganisation und das Führungsverhalten gehe ich später noch ein. Zuerst aber möchte ich Ihnen noch einen anderen Gegensatz vorstellen. Die Pull-Prinzipien stehen zukünftig im Fokus, nicht der plangesteuerte Determinismus. Die Zukunft der Welt vorherzusagen ist ein alter Traum der Menschheit. Bereits 1814 sah der französische Mathematiker Pierre-Simon Laplace die zukünftige Welt durch ihre Anfangsbedingungen und Bewegungsgesetze als determinierbar an. Und auch heute hält sich in dem Fachgebiet Produktionsplanung und Steuerung der hartnäckige Glaube an den Determinismus. Befeuert durch die Möglichkeit, immer größere Datenmengen zu analysieren, haben Simulationsprogramme für Material- und Informationsflüsse wieder Konjunktur. So werden am Monitor, ähnlich wie bei Leitstandsrechnern für die Reihenfolgeplanung in der Fertigung, Materialflüsse auf Knopfdruck geändert und die Kosten simuliert. Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich, welche mathematischen Modelle wohl zu dem Ergebnis geführt haben könnten. Die Konsequenzen der Simulation für die Arbeitsorganisation und die Einrichtungen vor Ort gehen erstmal im Freudentaumel für das mögliche Einsparpotenzial unter. Umsetzen dürfen diese Vorschläge dann meist andere. Aber zurück zur Gegenüberstellung von Pull und Push. Mit dem Wort Push werden all die Methoden zusammengefasst, welche einen plangesteuerten Determinismus unterstützen. Bei der Debatte, welche Art von Steuerungssignal für den Materialnachschub das bessere sei, gehen mir zu viele Ausprägungen durcheinander. Da werden Gegensätze unabhängig voneinander diskutiert. Beispiele dafür sind die Antonyme wie Zentralisierung und Dezentralisierung, monolithische ERP-Systeme und modulare Client-Server-Architekturen. Systeme, welche auf Störungsfreiheit angewiesen sind und solche, welche Störungen in ihren Planungen berücksichtigen. Die Fabrik soll zwar durch Computer dirigiert sein, sie sollte aber in ihrem Autonomiegrad auch so ausgeprägt sein, dass sie mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen kann. Mir fällt auf, dass die Ausprägungen situativ und isoliert herangezogen werden, wenn vom Bestzustand gesprochen wird. Nehmen wir die letzte Aussage und stellen fest. Das Toyota-Produktionssystem möchte keinen Autonomiegrad, schon gar keinen, der mit unvorhergesehenen Ereignissen umgehen kann. Eine Autonomie, welche ihr Dasein daraus rechtfertigt, dass sie ungeplante Störungen kompensiert, ist aus der Perspektive des TPS eine Schwäche und keine Stärke. Schon gar nicht wird damit Flexibilität erzeugt. Das Toyota-Produktionssystem arbeitet nach dem Null-Fehler-Prinzip. Fehler dürfen nicht gemacht werden und für sie werden keine Reserven nachhaltig angespart. Es möchte einen Rhythmus in allen Abläufen möglichst lange konstant halten. Autonomie, in klassischen Systemen als Flexibilität erklärt, gilt als schädlich, dient sie doch lediglich dazu, störanfällige Prozesse am Ende des Tages gut aussehen zu lassen. Die Probleme sind dann selten beseitigt. Aus der Perspektive des TPS sind die einzelnen Prinzipien Störungsfreiheit, Fluss, Rhythmus und Sog nicht substituierbar, sondern bauen aufeinander auf. Störungsfreiheit bildet dabei die Grundlage und wird nachhaltig angestrebt. Gelingen tut dies vor allem durch einfache oder vereinfachte Prozesse. Diese werden mit Nachdruck vom Management eingefordert. Es möchte nicht in die Situation geraten, dass in der Beherrschung komplizierter Prozesse mit komplizierter, ja manchmal unüberschaubarer und keinem Sachbearbeiter mehr vermittelbarer Software ein Lösungsweg gesehen werden muss. Die Haltung, man habe die Software nun schon mal im Haus, also gäbe es ja nur noch die Flucht nach vorne und die IT müsse es jetzt richten, führt in die falsche Richtung. Es versteht sich von selbst, dass die Debatten zu den oben genannten Gegensätzen driften und vielleicht deshalb solche Fragen aufkommen wie die, ob man die Fertigungssteuerung besser zentralisieren oder dezentralisieren solle. Dass das Toyota-Produktionssystem sich in der Frage eindeutig positioniert, indem es vorgibt, die Verantwortung zur Materialnachsteuerung wieder zurück an diejenigen zu geben, die mit dem Produktionsmaterial umgehen und sich somit die Frage nach einer Zentralisierung nie gestellt hat, das wird in den Debatten meistens vergessen. Stattdessen beschäftigt man sich dann mit dem Design von kundenspezifischen Programmierlösungen zur Produktionsplanung und Steuerung, welche den Einführungsaufwand der Standardsoftware erhöhen. Erkennen Sie die Situation wieder? Müssen wir auch hier einsehen, dass wir beim Einsatz von MRP-Systemen ein Extrem verabsolutiert haben? Natürlich ist der Rechnereinsatz in den Unternehmen nicht mehr wegzudenken. Aber wo sind die Nahtstellen, an der die zwei diametral entgegengesetzten Steuerungsprinzipien in der Planungspyramide aufeinandertreffen? Und welche Methoden haben wir, um ein modernes MRP2-System mit den Methoden, welche die Verbrauchssteuerung in der Produktion unterstützen, zu verbinden? Gleiches gilt übrigens auch für die indirekten Bereiche eines Unternehmens. Sie ahnen, welchen Grad an Kompliziertheit Sie erreichen, wenn Sie diese Frage für globale Wertströme beantworten sollen. Deshalb hinterfragen Sie den Anspruch, einzelne komplizierte Bestandteile von Netzwerken, welche über die Welt verteilt sind, durch komplexe IT-Systeme überwachen zu wollen. Halten Sie lieber die Reihenfolge, wie die Lean-Merkmale entstehen sollen, ein und vereinfachen zuerst Ihre Materialflüsse, verketten Sie sie miteinander und bringen sie dann in Rhythmus. Dann wird der Druck, komplizierte MRP-Systeme einzusetzen und zu simulieren, abnehmen. Viel wichtiger ist es, dass sich die Experten für schlanke Unternehmen mit den MRP-Spezialisten zusammensetzen und dafür sorgen, dass das TPS so funktionieren kann, dass es seine volle Wirkung entfalten kann. Und auch bei diesem Gegensatz wird deutlich, dass alle Gegensätze nicht von einer einzelnen Funktion im Unternehmen, sei es die Produktion, die Logistik oder die IT-Abteilung, aufgelöst werden können. Und damit komme ich zu dem letzten Gegensatz dieser Episode. Die Drehung der Pyramide steht zukünftig im Fokus nicht funktionaler Einzelinitiativen. In der Metapher Drehung der Pyramide ist die Verantwortung aller indirekten Funktionen für die Produktion gemeint. Bei Toyota gilt, die Produktion steht im Mittelpunkt. Jede Funktion wird daran gemessen, was sie zur Verschlankung des Wertstroms beiträgt. Dann erst steht die Pyramide auf dem Kopf. Der Wertstrom wird bildlich auf Händen getragen, bestmöglichst unterstützt, sodass die Durchlaufzeit, die wichtigste Kennzahl in einem schlanken Unternehmen, so gering wie möglich ist. Warum die Durchlaufzeit und nicht die Kosten? Wenn die Durchlaufzeit kurz ist, dann sollten die Kosten niedrig sein, sonst haben Sie etwas falsch gemacht. Und jetzt ahnen Sie vielleicht, aus welcher Perspektive meine Argumente kamen, wenn ich in der ersten Episode von Selbstbetrug sprach. Alle, wirklich alle Funktionen überlegen sich, welche Dienstleistungen Sie am Wertstrom erbringen können. Fragen Sie sich einfach, wann Sie zuletzt mit der Produktentwicklung über deren Maßnahmen gesprochen haben, welche die Verschlankung des Wertstroms ermöglichen. Wann Sie zuletzt über Vertriebsaktivitäten gesprochen haben, welche Nivellierung und Glättung unterstützt haben. Und wann Sie zuletzt über Aktivitäten des Einkaufs, welche zum Insourcing beigetragen haben, gesprochen haben. Hier kommt eine wichtige Methode zur Anwendung, die jetzt eine Renaissance erlebt. Hoshin Kanri. Die Ausrichtung aller Funktionen so, dass ein schlankes Unternehmen entstehen kann. Einzelinitiativen, die sich gegenseitig konterkarieren, wird damit ein Ende gesetzt. Sprechen Sie doch meine Kollegen einmal auf die Methode an. Was soll bis jetzt für Sie deutlich geworden sein? Die Fragen lauteten ja, wie erreichen wir mehr Resilienz in der Lieferkette? Nach welchen Prinzipien sollten sie aufgebaut sein und betrieben werden? Wie viele Wege werden Ihnen überhaupt offenstehen? Nun könnte ich bösartig formulieren, wenn es Ihnen schon seit 25 Jahren nicht vollständig gelungen ist, die Merkmale einer schlanken Fabrik an einem Standort zu installieren und die Kennzahl, die darüber Auskunft gibt, ist der Lean Index, dann hoffen Sie bitte nicht, dass Ihnen dies bei gleicher Unvollständigkeit auf globaler Ebene im Kundenlieferantenverhältnis gelingt. Sie verstehen die Logik? Wenn die Lieferanten die Gesetze des Toyota-Produktionssystems unvollständig anwenden, weil sie keiner darin ausgebildet hat, und sie konnten nicht ausgebildet werden, weil der Ausbilder selbst kein Vorbild ist, dann erwarten sie keine resilienten globalen Wertströme. Wie soll denn ein globaler Wertstrom resilient sein, wenn es seine Bestandteile nicht sind? Ich weiß, das ist ungerecht. Haben Sie doch alle Ihr Bestes unternommen, um den schlanken Unternehmen näher zu kommen. Aber bitte bleiben Sie selbstkritisch und bewerten Sie Ihre Reifegrad vollständig. Auch wenn es manch einer nicht mehr hören kann, Toyota kann auch heute noch als Vorbild für Ihre Arbeits- und Produktionsorganisation dienen. Meine Zusammenfassung der letzten drei Episoden lautet deshalb: Produzieren Sie ruhig im Ausland, in der Nähe bei Ihren Kunden, aber sorgen Sie dafür, dass der Transport sich auf ein Minimum beschränkt. Und ja, Sie ahnen es, dann muss es dem verantwortlichen Wertstrommanager, wo auch immer er Verantwortung trägt, möglich sein, die Pyramide zu drehen. Um das zu realisieren, sind lebensfähige Organisationen vor Ort beim Kunden notwendig und keine Restbestandteile, im Extremfall einfache Fertigungswerke, die am Tropf einer Zentrale hängen. Ich wiederhole mich gerne. Meine sehr geehrten Zuhörer, die Idee eines schlanken Wertstromes oder besser die Idee von einem schlanken Unternehmen ist noch lange nicht reif für die Mottenkiste. Vielleicht sind die aktuellen Krisen, die letzten Aufrufe, nun endlich die Vorschläge von Jim Womack und Daniel T. Jones vollständig umzusetzen. Nun, meine sehr geehrten Zuhörer, bin ich wieder am Ende meiner Überlegungen angelangt. Ich würde mich freuen, wenn ich Ihnen ein Aha-Erlebnis ermöglicht habe und Sie meine Ausführungen weiterdenken. Ich sage auf Wiederhören und freue mich auf Sie, wenn Sie in der nächsten Folge wieder dabei sind, wenn es um Modewellen im Management und die Frage geht, wie sollten wir mit Modewellen im Management umgehen? Ihnen weiterhin eine gute Zeit.